Hier ist eine Halbzeit mit Ossi. Was haben wir auf der Karte?
Volles Programm, Wolf. Der Korb ist bunt gefüllt mit Schalke 04, überraschenderweise. Es steht der Rekord an am Wochenende von Tasmania Berlin. Wir sprechen über Christian Groß, Christian Heidel, Mainz 05. Mesut Özil, der mit dem Weißen Haus offenbar in Kontakt steht. Und wir sprechen über deine Stuttgarter Jungs.
Besser geht nicht, Männer. Besser geht nicht.
Eine Halbzeit mit der Podcast mit Wolf Fuß und Heiko Ossendorf.
Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Eine Halbzeit mit, der ersten Folge 2021. Mein Name ist Heiko Ossendorf. Ich wünsche ein frohes neues Jahr.
Wolf. Hier ist Wolf Fuß. Ja, hier ist Wolf Fuß. Ich wünsche auch ein frohes, gesundes, fröhliches, vergnügtes, spaßiges, unterhaltsames, möglicherweise besseres, auf jeden Fall anderes neues Jahr.
Hi. Schönen guten Tag. Bist du gut reingerutscht, Wolf?
Sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Also im Rahmen dessen, was möglich war, außergewöhnlich gut. Ja.
Das freut mich zu hören. Und du blickst voller, du bist natürlich schon voll wieder im Bundesliga- und Fußballmodus. Ruhig war es dieses Jahr nicht.
Am 3. Januar Neujahrsspringen aus der Allianz Arena. Hatte ich so auch noch nie. War besonders. Aber da setzt man auch keinen Moos an und auch keinen Rost. Also das hat auch was, ehrlicherweise, weil wir hatten eigentlich ganz normal Winterurlaub gebucht, so war's mal gedacht.
Vor zwei Jahren.
Aber da, nee, dann irgendwann haben wir uns von dem Gedanken verabschiedet, dass es möglich sein wird. Und dann musst du dich halt den Gegebenheiten anpassen und dann sitzt der Papa am 3. Januar im Fußballstadion und sagt, hallo und herzlich willkommen, hier ist der Rekordmeister gegen Mainz 05.
Und auch da hat sich ja ehrlicherweise schon mal nicht so viel verändert im Vergleich zum Vorjahr. Bayern lag zurück und hat es gedreht. Also eigentlich alles wie immer.
Ja, es ist, ich bin in Bayern für diesen, dramaturgischen Kniff, für dieses selbst auferlegte Handicap durchaus dankbar, weil es doch den Unterhaltungswert dieser Partien in enormem Maße erhöht.
Ich weiß, was ich
stelle sich vor, sie würden auf allen Zylindern laufen, vom Start weg, gehen früh 1-0 in Führung, da ist das Spiel praktisch schon zu. Mhm. Und dann stellst du dir nur noch die Frage, wie schlimm wird's? Wird's ein bisschen schlimm oder wird's sehr schlimm oder wird's einfach so ein handelsübliches 2-0? Dementsprechend war Mainz, hat es super gemacht, fand ich. Da habe ich mich wirklich gewundert, wie eine Mannschaft, über Mainz haben wir ja sehr wenig geredet, auch im Rahmen dieses Podcastes, was wir in dem Zusammenhang jetzt gerne mal nachholen können.
Absolut.
Die Mainzer haben sich kritisch hinterfragt, haben zwischen den Jahren massiv reagiert, auf allen sportlich relevanten Positionen getauscht. Auf der Cheftrainerposition ja jetzt dann endgültig auch getauscht.
Nach dem
Bayern-Spiel. Ne? Und du hast sowas wie Aufbruchstimmung gespürt. Und normalerweise taugen ja die Spiele gegen die Bayern nicht dazu, Aufbruchstimmung zu verbreiten. Aber in dem Fall war es tatsächlich so. Also wer diese ersten 45 Minuten, und ich würde es sogar noch weiter spannen bis in die zweite Hälfte rein, weil die ja die Chance hatten, kurz nach Wiederanpfiff auf 3-0 zu erhöhen. Aber das war schon überzeugend, was da in der Kürze der Zeit möglich ist. Und ich habe natürlich auch über die Jahre über den Jahreswechsel mich sehr intensiv mit Mainz beschäftigt und habe mir persönlich halt einfach die Frage gestellt, was ist passiert in den letzten Jahren? Sie waren ja mal Everybody's Darling in der Fußball-Bundesliga.
Ja, der Karnevalsclub, ne? Der
gute Laune-Club. Auf Mainz konnte sich eigentlich jeder verständigen. Und du dachtest, Mensch, die spielen guten Fußball, die gewinnen nicht jedes Spiel, aber da gelingen auch mal Überraschungen und du musst schon ein bisschen was mitbringen.
Freiburgin lustig, sozusagen.
Absolut, absolut. Spektakulär, mit Tempo und breiter Brust und sympathische Protagonisten. Und das ist alles so über die Jahre ein bisschen verloren gegangen. Und dann der Wechsel zu Heidel, also die Sehnsucht nach der guten alten Zeit gewissermaßen, nach den alten Strukturen und die Sehnsucht nach den alten Werten. Und das hat sich in relativ kurzer Zeit bezahlt gemacht. Und das fand ich wirklich interessant. Sehr interessant, das zu beobachten.
Weißt du, was
ich auch... Was ein Trainerwechsel oder ein Personenwechsel bringen kann. Und ich bin mir sicher, jetzt mit Bo Svensson haben sie ja ihren Wunschkandidaten bekommen, dass sie das fortführen und dass sie über kurz oder lang dann den Klassenerhalt sicher machen. Da bin ich mir wirklich sicher.
Ja, weißt du was?
Zeitsprung. Mainz 05 ist sang- und klanglos abgestiegen. Nein, aber das Gefühl ist so.
Weißt du, was ich auch spannend fand, dass sie, ich sag mal, die Personalie Heidel, der hat natürlich eine tolle Vergangenheit in Mainz, aber hat ja seitdem auch noch zwischendurch, wie viele behaupten, Schalke zugrunde gerichtet. Und das hat die Mainzer im Prinzip überhaupt nicht interessiert. Und auch so entgegen diesem Heidel-Bashing, was ja die letzten Monate wirklich betrieben wurde und auch von den Schalker Protagonisten, die ihm einfach diesen Absturz mehr oder minder in die Schuhe schieben. Einfach zu sagen, pass auf, hier passt er hin und wir sind von dem Mann überzeugt und dann, wie du sagst, alles im stillen Kämmerlein, in der Kürze der Zeit, bums, komplett neue sportliche Leitung, einmal Reset gedrückt, das erfordert erstmal Mut, finde ich. Und wie du sagst, wenn du dann mit einem Spiel in Bayern startest, wo du deinen Trainer noch nicht auf der Bank hast, in so einer Phase, da kriegst du normalerweise auf die Mütze und die ganze Euphorie ist weg und das Gegenteil scheint der Fall zu sein, obwohl du am Ende auf die Mütze bekommen hast. Aber einfach, wie du sagst, der Auftritt und auch wie sie sich jetzt gegeben haben, fand ich, da könnten sich andere Vereine, um den Bogen zu spannen, durchaus eine Scheibe von abschneiden.
Total. Also ich hatte auch in der Vorbereitung auf dieses Spiel, es war ja klar, Bo Svensson wird kommen. Ne? Es gab Einigkeit zwischen dem Trainer und der hat die Familie noch in Mainz wohnen, die Kinder gehen da zur Schule. Es war klar, das würde schnell gehen. Es gab ein bisschen Probleme noch rund um die Ablöse, weil Liefering halt auch an Mainz seinerzeit Ablöse bezahlt hat, um den Trainer zu holen. Also da ging es so ein bisschen ums Kleingedruckte. Aber du hast natürlich in der Vorbereitung schon gemerkt, es bestand jetzt nicht der unmittelbare Druck, einen Trainer vor dem Bayern-Spiel zu präsentieren. Ne? Also
ja, klar.
Das Spiel wurde auch von Mainz außerhalb der Wertung gesehen.
Ausgeklammert,
ja. Und da kannst, das lässt ja dann auch Rückschlüsse zu auf den Charakter der Mannschaft. Also wie präsentiert sich die Mannschaft da? Sagt sie, ja, es ist außerhalb der Wertung, also was sollen wir? Wir gehen jetzt erstmal keinen Schritt zu schnell, das ist Neujahr und das war sehr beschwerlich, es war ein anstrengendes Jahr. Oder aber sagt sie, wir gucken, was es gibt. Und das war immer Mainzer Mentalität. Immer alles raushauen und gucken, was es gibt. Dadurch gewinnst du nicht jedes Spiel, aber du bleibst dir immer treu. A und B ist perspektivisch wirst du Spiele gewinnen. Wenn du so spielst, wirst du perspektivisch Spiele gewinnen.
Und die Trainerfrage ist ja auch immer spannend gewesen in Mainz, wenn du guckst, wer aus der Mainzer Schule, wie es ja so schön heißt, kommt. Also
das geschafft hat.
Kloppo brauche ich nicht erzählen. Tuchel. Und jetzt war es ja wieder, wenn ich das richtig verstanden habe, Christian Heidels Idee, der schon mal gesagt hat, vor langer, langer Zeit, als Bo Svensson noch Spieler war, du musst mal Trainer werden. Das ist ja genau die gleiche Geschichte wie damals bei Kloppo. Ja. Offenbar sieht Heidel ja in dem auch irgendwas, irgendwelche Fähigkeiten. Wer weiß, vielleicht steht da die nächste wunderbare Trainerkarriere bevor. Also Svensson hat ja witzigerweise auch so ein paar Parallelen, wie ich gelesen habe, zu Kloppo. Unter anderem eine Frau, die Ulla heißt. Fand ich sehr lustig. Nein, aber jetzt mal
Auch das noch.
Auch das noch.
Stellen Sie sich das mal vor. Es gibt Sachen, das ist ja vollkommen verrückt. Ja.
Nee, aber es ist ja tatsächlich genau wie du sagst. Und wenn wir da mal den Bogen spannen zu Schalke, die ja auch einen Trainer nochmal gewechselt haben, da ist jetzt der Start nicht so glücklich verlaufen. Jetzt haben sie auf dem Transfermarkt schon ein bisschen was gemacht und am Wochenende steht möglicherweise der Jahrhundertrekord an. Der Negativrekord von Tasmania Berlin von 31 Spielen ohne Sieg. Christian Groß wirkte nach dem Spiel auch not amused, oder? Die hast du ihn wahrgenommen.
Desillusioniert. Ja. Also aufrichtig desillusioniert. Muss man wirklich sagen. Und wenn wir Heidel noch mal mit reinnehmen, auch in Schalke, das hat halt nicht funktioniert. Heidel hat hervorragend funktioniert und wird es auch, da bin ich überzeugt, in dem Biotop Mainz. das passt hervorragend. Ich glaube, Schalke war als Club einfach zu komplex und zu schwierig und die Ansprüche waren zu hoch und die finanziellen Möglichkeiten waren dann eben nicht außergewöhnlich genug. Und er hat versucht, so allem gerecht zu werden und ist krachend gescheitert. So ehrlich muss man sein. Und die Ausläufer hat der FC Schalke, mit den Ausläufern hat der FC Schalke immer noch zu tun, weil sie ganz teure, schwer vermittelbare Spieler haben. Und damit muss ich jetzt Christian Groß auseinandersetzen. Und ich bin mir sicher, und ich habe viel gesehen von dem Spiel in Berlin. Ich hatte zwischenzeitlich das Gefühl, dass in seinem Bewusstsein der Drang da, wie schwer diese Aufgabe ist, dass das nicht mit Handauflegen zu ändern ist.
Was ich witzig fand, ist, dass wir haben ja über Christian Groß jetzt schon gesprochen und ich habe ja auch ein bisschen erzählt, wie ich ihn damals in Basel erlebt habe, was ja jetzt doch schon eine Zeit lang her ist. Und trotzdem sieht und hört man genau die gleichen Aussagen. Das ist das, was ich da schon gesagt habe. Ich glaube, dass so ein Typ wie Christian Groß, das ist einfach kein Trainer, der sich großartig ändert. Der ist so, wie er ist, ja. Er bleibt so, wie er ja. bleibt. Der hat überall Erfolg gehabt, ja. Das muss man auch ganz klar mal sagen, mit seiner Art. Ob diese Art dann aber jetzt zu Schalke passt, das ist die große Frage, weil ich glaube nicht, dass er sich jetzt da nochmal neu erfindet oder neu erfunden hat. Also das ist ein Typ, der, ich sag mal, Art Diktator, haben wir ja schon drüber gesprochen, der macht ja auch keinen Hehl daraus, dass Disziplin und Ordnung zu wichtigen Eigenschaften für ihn zählen innerhalb einer Mannschaft unter anderem. Ja. Und der wird jetzt ja nicht plötzlich da den Laptop rausholen, sondern der macht genau das, womit er Zeit seines Lebens Erfolg gehabt hat. Und das hört man jetzt ja auch auf Schalke genauso.
Ja, darum, ne? Geht's ja, genau. Darum geht's ja gar nicht. Also es geht ja jetzt nicht darum, dass er den Laptop rausholt, sondern es geht darum, dass er...
Ja, das war jetzt nur ein Beispiel, ein plakatives.
Aber das ist eine Mannschaft, in der es nachweislich nicht stimmt, also nicht stimmen kann. Sonst würde es nicht zu dieser Serie kommen ohne Sieg. Dass er es schafft, diese Mannschaft hinzubekommen. Und dazu muss er den Club durchdringen. Und zwar bis zur letzten Stelle hinterm Komma. Und er muss vor allen Dingen diese Mannschaft durchdringen. Und das ist eine Herkulesaufgabe. Und ich bleibe dabei, dass ich persönlich nicht verstehe, warum man das an einen Trainer gibt, der in den letzten zumindest mal 10 Jahren keinen Kontakt mit der Fußball-Bundesliga hatte. Also über das interessierte Fernsehen und hinaus.
Lesen, also, ein bisschen telefonieren.
Dass der Kontakt hatte, ich verstehe das alles und dass Jochen Schneider auf ihn kommt und dass man sagt, ja, da muss jetzt einer hin, der völlig unbefangen ist und auch völlig unbelastet an diese Situation zugeht. Ja, alles in Ordnung, aber nichtsdestotrotz musst jetzt schnell einer helfen, der aber sofort weiß, was Phase ist. Und deshalb scheint mir einer wie, oder hätte ich einen wie Friedhelm Funkel beispielsweise, ohne jetzt zu wissen, ob er es gemacht hätte, hätte ich so einen Trainertypen präferiert, wo du weißt, der kennt die Bundesliga, wo du weißt, der ist so lange im Geschäft, der weiß einfach so viel über Schalke, wo du auch weißt, der kommt dahin und die Leute haben Respekt vor ihm, ja, weil sie einfach wissen um seine Lebensleistung, gerade auch im Abstiegskampf.
Gut, das kannst du bei Groß natürlich theoretisch auch anführen, aber es ist natürlich was anderes.
Ja, aber das ist,
wahrscheinlich
das
ist kannten ihn viele Schalker Spieler nicht, würde ich behaupten,
vorher. Nee, und da sehe ich in den letzten 10 Jahren, sehe ich in seiner Vita, ich sage das mit allem Respekt, ich sehe einen ägyptischen Rekordmeister und ich sehe Al-Ahli.
Absolut, bin ich bei dir.
Ja. Das ist, und jetzt musst du aber Hertha BSC. So, wer ist denn da nochmal im Tor? Pass mal auf, da ist doch der Kirai ist doch da im Tor, ne? Das ist doch der hat doch, weißt du, der mit den Jogginghosen. Ja. Nein, ich überspitze jetzt maßlos. Ja. Aber du weißt, in welche Richtung ich will.
Ja, definitiv. Und das ist ja das, was ich sagen will. So ein Trainer ändert sich auch nicht mehr. Und ich glaube auch nicht, dass er jetzt, eben so wie ich ihn kenne, jemand ist, der sich innerhalb der Situation ändert. Also der jetzt nach einem Spiel merkt oder nach einer Woche oder nach zwei Wochen im Amt, jetzt muss ich hier aber dies oder jenes nochmal verändern im Training oder taktisch. Das ist er nicht. Der hat vorher einen klaren Plan, den zieht er durch und den wird er auch bis zum Ende so vollziehen, ob das dann funktioniert oder nicht. Das wird sich zeigen. Ich glaube halt, dass es nicht mehr zeitgemäß ist. Und auch das Training, was man schon so hört, ja, er lässt die halt laufen, ne? Und dass die Medizinbälle und das Kopfballpendel noch nicht rausgeholt wurden, das ist dann halt auch, es ist nur eine Frage der Zeit, wenn du mich fragst. Ja.
Also ich fand bemerkenswert eine Aussage von Margut, der letztlich auch Jochen Schneider dazu aufgefordert hat, frische Leute zu holen.
Aber das ist doch nicht.
Wie findest du das? Ja, ich habe das wie eine Art Hilferuf empfunden. Also wo du sagst, das mögen ja alles gute Fußballer sein, aber mit dieser Mannschaft oder mit vielen Spielern aus dieser Mannschaft werden wir es nicht schaffen, die Klasse erfolgreich zu halten oder den Klassenerhalt erfolgreich zu bestreiten. Das habe ich also selten aus einem Spielermund so gehört. Also A ist ja Teil der Truppe, B gehört er zu den ganz wenigen, die so ein bisschen aus der Kritik rausgenommen werden. Und der stellt sich dahin und sagt, mit der Mannschaft werden wir die Klasse nicht halten.
Also Hilferuf ist ein gutes Wort. Ich bin da auch total, ich bin total zwiegespalten. Also einerseits war es schonungslos offen und ehrlich, glaube ich. Und Marc Uth ist jetzt auch kein Typ, glaube ich, der der jetzt einfach da, ohne nachzudenken, einen rausgehauen hat. Deshalb glaube ich, ist Hilferuf total treffend. Dennoch bin ich bei dir, zu sagen, ey, du bist auch Teil der Truppe, Junge, und du battlest hier um neue Spieler. Das ist, das ist starker Tobak. Und wie du sagst, in der Form kommt sowas selten vor. Und da kann man natürlich, so wie ich Christian Groß einschätze, wird er sich den Jungen auch nochmal geschnappt haben danach und sagen...
Aber es ist ja maximal reflektiert. Es ist ja maximal reflektiert. Das muss man ja sagen.
Trotzdem ist die Frage, ob das dem Spieler zusteht. Ne? Also bei Bayern München würden stellen sich Spieler hin und sagen, pass auf, das ist nicht meine Aufgabe hier.
Ja, aber auch da gab es ja letzten Winter, wenn du dich erinnerst, gab es Spieler, die gesagt haben, wir werden noch zwei, drei Leute brauchen, einfach um auf Positionen auch mal durchwechseln zu können. Also das finde ich dann schon, also das ist so als aufgeklärter Fußballer, der auch schon ein paar Jahre auf dem Buckel hat, also warum solltest du es nicht sagen?
Aber, weil es intern aber das machen
sollte. Ist ja
aus Vereinssicht.
Aber einfach die Öffentlichkeit zu nutzen, um zu sagen, und das hat er ja im Grunde gesagt, es mit der Truppe reicht es nicht. Ja,
aber das ist ein Schlag in die Fresse wohl für Jochen Schneider auch.
Ja, natürlich. Also, ja, natürlich. Aber der sieht es ja Woche für Woche. Ja. Also im Zweifel muss ja, es ist ja jetzt, wo wir sagen, immer, im Rahmen dieses Podcasts mehrfach gesagt, das ist die Spieler, die Fußballer sind eigentlich gut genug für einen Abstiegskampf. Und jetzt stellt sich einer hin und sagt, die sind es nicht. Sie sind es nicht. Sie sind für den Abstiegskampf nicht gut genug. Sie sind gut genug, wenn in einer gefestigten Truppe, wo es um Platz, sag mal, 6 bis 12 geht, aber sobald das Wasser steigt, und es steigt seit Anfang Januar unaufhörlich, finden wir hier keine 11, die uns rausziehen. Wir finden vielleicht 2, 3, aber es reicht halt nicht, weil dafür ist die Qualität in der Bundesliga und die Qualität auch der anderen Mannschaften ist einfach zu hoch. Dass das ausreicht.
Ja, und ich meine,
das ist
jetzt das, haben sie
also das
jetzt müsste, haben sie das gemacht, müsste, Wolf. Wie Kolasinac gekommen, ist das ein Transfer? Also ich glaube, erstmal ist das was, wo du hast vorhin die Aufbruchstimmung in Mainz genannt. Bei Kolasinac ist es erstmal so, dass du die Schalker Fans nach viel, viel Elend in den letzten Wochen und Monaten mal mit einer Entscheidung, glaube ich, erstmal zumindest abholst. Da ist jetzt, glaube ich, keiner, der sagt, ey, seid ihr verrückt, jetzt auch noch Kolasinac, sondern sagen alle erstmal, das ist ein Schalker Jung, der ist vom Typ her einer, von der Mentalität einer, der vorweg geht, der uns helfen kann, unabhängig davon, ob der jetzt zuletzt bei Arsenal gespielt hat oder nicht.
Genau, das ist, wie gesagt, das ist einer, der helfen kann. Das, ob er es tut, weiß kein Mensch, weil in der Situation war er noch nie. Er hat mit Arsenal um höchste Weihen gespielt, am Schluss dann nicht mehr. Er hat zu Schalker Zeiten um höchste Weihen gespielt, Und ist dann gegangen. Also es ist einer, der helfen kann. Ob er wirklich hilft, müssen wir abwarten. Ich mag ihn total als Spielertyp, muss ich sagen. Ich fand seine Pressekonferenz fand ich so ein bisschen abenteuerlich, weil er hat die ganze Zeit über seine Schalker Vergangenheit erzählt und dann, als er die Probleme benennen sollte, sagte er sei kein Mensch, der zurückguckt.
Und hat mit Norbert Elgar telefoniert und so.
Genau, also das ist, ich bin einer, der nach vorne guckt. Also warum sagt er nicht, ich habe aus London mit ganz viel Bestürzen gesehen, was da bei meinem Herzensklub passiert. Und dann, als sich eine Chance ergab, dass wir wieder zusammenarbeiten können, habe ich gesagt, diese Chance ergreife ich beim Schopfe und wir werden versuchen, gemeinsam da unten rauszukommen.
Weil ich Schalke helfen will, ne? Weil ich es nicht quasi verhindern will, dass der Club mein Herzensclub
abschreibt. Er weiß ja noch gar nicht, ob er hilft. Er kann ja nur sagen, dass er alles versuchen, das fehlte mir. Also einerseits dieses Widersprüchliche und andererseits eben zu sagen, dass er alles versucht, um diese Situation zu verändern. Und dass er, ja, weil ich, also jetzt als echter Führungsspieler ist er ja bislang noch nicht hervorgegangen. Und als solcher wurde er aber geholt. Und es ist immer gefährlich, wenn Clubs so eine Heilsbringer-Mentalität entwickeln. Weißt du? Wenn du sagst, okay, das ist jetzt derjenige.
Ja, der Messias.
Aufgrund seiner Vita, ich mag ihn mega als Spielertyp und ich habe ihn auch in guten Zeiten bei Arsenal zwei, dreimal gesehen und ich habe noch vor Augen, wie er da mit dem Özil die Räuberbande vom Leib gehalten hat und den Jungs hinterher gesprintet ist.
Ja, Weltklasse Video.
Das übrigens. War Weltklasse.
Das war wirklich also, zu Özil kommen wir ja gleich wahrscheinlich auch noch kurz.
Ja, er bekämpft Gegenspieler, er bekämpft Kriminelle, er bekämpft kriminelle Gegenspieler, wenn es sein muss. Es ist ihm gerade so wurscht. Es ist einfach ein geiler Typ. Also er ist mir als Fußballer ist er mir sehr nah. Ob er derjenige ist, er wird nicht derjenige sein, der Schalke im Alleingang rettet. Das ist Fakt. Also du brauchst noch zehn andere.
Ja. Ja, das ist die große Frage. Und Schalke wird ja wahrscheinlich noch was tun oder zumindest versuchen, noch den einen oder anderen zu bekommen. Bevor wir den Bogen spannen zu Bayern und vielleicht auch nochmal hinterfragen, ob die was tun müssen, müssen wir einmal abgeben in die Werbung.
Ich habe was Geiles entdeckt, das kann ich dir sagen. Ich habe was Geiles entdeckt.
Ich bin gespannt.
Das ist für dich insbesondere als Jungvater, kann ich dir das sehr ans Herz legen. Es geht nichts über erholsamen Schlaf, das wirst du feststellen. Und wir arbeiten beide in unerhört stressigen Jobs.
Definitiv.
Und gerade jetzt in dieser Phase, wo es halt wahnsinnig intensiv zur Sache geht. Und Brain Effect gehört zu den führenden Herstellern von Performance Food in Europa. Da geht es darum, Energie tanken, mehr Wohlbefinden, schneller einschlafen und regeneriert aufwachen. Und fokussiertes Arbeiten in der Folge. Was braucht es dazu? Es braucht die richtigen Nährstoffe für mentale und körperliche Leistungsfähigkeit. Und ich bin auf das Produkt Sleep Spray von denen gestoßen, weil jeder weiß, Schlaf ist der entscheidende Hebel für Jungväter und für Leute, die generell einfach auch Jungmütter, für die es werden wollen, die, naja, oder auch für Leute, die einfach viel arbeiten. Und das bleibt ja nicht aus. Und das Schöne ist, du sprühst, ne? Das ist eine einfache Dosierung dank des Sprühkopfes. Direkte Aufnahme über die Mundschleimhäute, 4 bis 8 Sprühstöße haust ihr rein, frischer Minzgeschmack, ohne Zuckerzusatz, kein Alkohol drin und ohne Gewöhnungseffekte. Wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich sagen, besser geht nicht, Männer.
Ja. Und weißt du, was das Allergeilste ist?
Sag mal.
Mit dem Code Halbzeit20 könnt ihr noch 20% auf das Sleep Spray sowie alle anderen Produkte im Brain Effect Shop sparen. Schaut gerne mal rein. Da gibt es auch viele spannende andere Produkte unter www.braineffect.com. Viel Spaß. Werbung Ende. Wolf, Schalke, wie gesagt, hat auf dem Transfermarkt schon was getan. Der FC Bayern hat eigentlich gesagt, dass sie nichts mehr machen werden. Auch da gibt es aktuell eine große Diskussion. Du hast die Bayern jetzt ein paar Mal gesehen.
Reicht das auch für das, was sie vorhaben, nämlich nicht weniger als die Verteidigung des Trippels? Oder sagst du, auf der einen oder anderen Position müssen sie noch was tun?
Also für mich reicht es. Also wenn du mich so fragst, sage ich, also ich sehe keinen Handlungsbedarf.
Es ist ja aktuell die Debatte, hat ja auch Lothar Matthäus bei euch mit angestoßen bei Sky. Und hat gesagt, nach wie vor klasse Kader, aber nach Position 15 sehe ich einen deutlichen Leistungsabfall. Und für das, was sie vorhaben und die vielen, also die hohen Belastungen auch in den nächsten Wochen und Monaten, muss Bayern da noch was tun. Sie haben ja die Möglichkeit, andererseits, wenn man mal durchgeht, wo sie vielleicht was tun könnten, also sicherlich in der Defensive, würde ich erstmal behaupten. Ich glaube, der Lieblingsspieler, den sie haben wollen würden, nämlich Upamecano, ist aktuell wahrscheinlich einfach auch nicht zu bekommen.
Im Winter ist es unrealistisch.
Genau.
Also Upamecano wird im Sommer heiß. Da bin ich sicher. Und da werden die Bayern auch maximale Anstrengungen leisten, um den zu bekommen. Da bin ich mir hundertprozentig sicher. Du musst natürlich sehen, was gibt es im Winter für Abgänge.
Genau.
Also Zirk C könnte sein, Javi Martinez könnte sein, wenn noch. Das, aber
ja, nichts aus dem obersten Regal, ne? Zumindest.
Ja, also Javi Martinez das würden die merken, weil der halt sowohl für die Innenverteidigung als auch fürs defensive Mittelfeld eine Alternative wegbricht. Einer, der den Club lange kennt. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass sie dann, also wenn er tatsächlich gehen würde, nochmal tätig werden würden. Einfach um da den Kaderplatz. Andererseits ist, ja, also einer wie Musiala ist ja ein Geschenk. Der ist jetzt zugelaufen im Verlauf der Hinrunde. Ja,
haben es verlängert jetzt oder verlängern, glaube ich, in den nächsten Tagen bis 2025.
Ja,
sicher.
Ja, absolut.
Aber also, du sagst ja, wenn Martinez noch gehen würde, aber auch da wahrscheinlich die Problematik, das, was du willst, aktuell schwer zu bekommen. Wenn ich jetzt denke, Neuhaus, Zakaria war mal genannt, Frenkie de Jong, auch Spieler, wo ich es mir im Winter schwer vorstellen kann. Und vielleicht ist genau das die Krux. Es bringt ja jetzt nichts, ein bisschen Füllmasse zu holen, sondern wenn, brauchst du ja auch eben was deinen Kader verbessert.
Ja, also deshalb kann ich mir auch schwerlich vorstellen, dass sie einen wie Martinez ziehen lassen jetzt. Ja. Also das war ja im Sommer schon eine sehr intensive Diskussion. Da hat man sich dann am Ende dagegen entschieden. Wobei das hing, glaube ich, eher an eine Gehaltsforderung von Martinez, was mit Bilbao. Ich glaube, die Vereine waren sich weitestgehend einig. Ich weiß nicht, inwieweit das Thema Gehalt an Relevanz verloren hat bei Javi Martinez. Aber ja, also du weißt halt, was du hast bei dem. Ich finde, wenn der spielt, hast du nicht notgedrungen ein schlechtes Gefühl. Das hast du eigentlich bei keinem. Und es gibt so viele Möglichkeiten, auch so viele Spielarten. Du kannst mit Süle auf der Seite spielen. Jetzt musst du mal gucken, Pavard ist in so einem kleinen Leistungsloch, weil er ein bisschen überspielt war im vergangenen Jahr. Der wird da wieder rauskommen. Kimmich kann auf der Seite spielen. Du hast innen verschiedene Spielarten. Die haben es auch schon mal mit einer Dreierkette versucht. Musiala kann von offensiv 6 bis 10 und außen alles spielen. Also ich sehe jetzt keinen zwingenden Handlungsbedarf, muss ich ehrlich sagen. Ich sehe auch, also natürlich ist es auffällig, 8-mal in Folge 0-1. Aber ich sehe es jetzt auch nicht wirklich problematisch, weil sie ja die Spiele nicht verlieren.
Ich habe also zwischendurch mal überlegt, ob das vielleicht so eine Vorgabe ist von Hansi Flick wie im Training, weißt du? Die zwei Vorsprung
für die anderen. Ich habe schon mal gedacht, ob es vielleicht eine Vorgabe der DFL ist, damit es nicht zu zäh wird. Und dass es vielleicht dann auch mal, und dreimal gab es das ja auch, Momente gibt, wo sie es dann nicht mehr gewinnen, sondern nur unentschieden spielen. Dazu müsste dann aber halt einer alles gewinnen. Und das tut ja im Moment auch keiner. Ja, also da ist ja Leipzig, also es ist so der ernstzunehmendste verfolge. Ja. Bin sehr gespannt. Ich bin Samstag da gegen Dortmund. Das ist ein ganz dickes Ding.
Das ist ein ganz dickes Ding, auf jeden Fall, wo es auch tatsächlich zumindest mal darum geht, wer Bayern jetzt folgt in den nächsten Wochen. Also wenn Leipzig gewinnt, sind sie sicherlich diejenigen mit Leverkusen, die da am ehesten dranbleiben könnten. Vor allen Dingen.
Ja, aber du sagst, letzte Woche haben wir Leverkusen gelobt, ne? Wir haben Leverkusen zu Recht über den grünen Klee gelobt. So, verlieren die in Frankfurt, kannst du im Grunde schon sagen, der Abstand ist jetzt schon zu groß, weil das schaffen sie schon nicht mehr eigentlich.
Theoretisch schaffen sie es schon nicht mehr. Genau. Und du hast bei Leipzig einfach das Gefühl, dass sie unfassbar konstant sind in dieser Saison und dass sie auch die schwächeren Spiele gewinnen. Also es ist aktuell die Mannschaft, sehe ich auch so, die von der Form her und auch von der Truppe her am ehesten dazu in der Lage ist, mit Bayern Schritt zu halten. Bei Dortmund muss man erstmal abwarten. Auch da hat es wieder ein bisschen geruckelt, auch wenn sie dann gewonnen haben. Mats Hummels hat jetzt, wie ich fand, ein recht bemerkenswertes Interview wieder mal gegeben in der Sportbild. Nochmal über die Zeit mit Favre und was alles schlecht gelaufen ist und hat da wirklich ein paar bemerkenswerte Sachen gesagt. Unter anderem nämlich, dass sie zu oft keinen Erwachsenenfußball gespielt haben. Und hat dann das im Prinzip nochmal auseinandergenommen, auch seine Kritik damals an Favre und dass im Training da oft zu oft der Schlendrian drin war und so weiter, sehr offen und detailliert, wo ich dann auch wieder denke, ne, ähnlich wie bei Uth, ich meine, ich finde es ja grundsätzlich gut, wenn jemand öffentlich auch die Dinge klar benennt, aber innerhalb der jetzigen Situation ist das für mich eher wieder so ein klassischer Hummels und sagen so, Oberlehrer erklärt jetzt nochmal hier, was alles schiefgelaufen ist.
Ja. Also ich mag ja mündige Spieler und ich mag auch reflektierte Spieler, die ein Problem erkennen und auch benennen und vielleicht sogar in dem vollen Bewusstsein benennen, in der Öffentlichkeit benennen, dass sie dadurch im Verein was auslösen, weil sie vielleicht auch was auslösen wollen und Ehrgeiz wecken wollen oder Mentalität wecken wollen oder was auch immer. Also ich kann jetzt über die Beweggründe, dafür kenne ich Mats Hummels zu wenig, um seine genauen Beweggründe dazu zu kennen oder interpretieren zu können. Ich frage mich, warum hat das dann intern nicht funktioniert? Also die haben schließlich 2 Jahre zusammengearbeitet.
Ja, genau.
Und die haben erquicklich zusammengearbeitet, aber also nicht unerfolgreich. Was ist die genaue Forderung? Also was hätte er sich gewünscht?
Ja, genau.
Das hätte man da nicht früher, weil er hat das ja Kraft seines Amtes und auch Kraft seiner Position halt auch deutlich früher halt schon machen können.
Definitiv.
Ja. Und jetzt musst du mal sehen, also das wie weit das in dieser Saison reicht und wohin das in dieser Saison führt.
Dafür ist das Spiel am Wochenende natürlich schon relativ wichtig, ne?
Elementar. Also du kannst im Prinzip das Buch Meisterschaft zuklappen, wenn sie es verlieren am Wochenende.
Ja.
Also muss man sehen, Bayern spielen in Gladbach. Das muss man sicher abwarten. Aber das ist so 6-8 Punkte nach 14 Spieltagen ist einfach zu viel. Ja, okay. Ist einfach zu viel, um das noch zu holen.
Ich sag mal, die Champions League muss es ja, glaube ich, für Edin Terzic auch mindestens schon sein. Dazu wird sicherlich seine Zukunft auch davon abhängen, wie es in den anderen beiden Pokalwettbewerben weitergeht oder wie lange sie da dabei sind, was ja zuletzt in den letzten Jahren zu wenig war. Jetzt hat sich auf dem Trainermarkt auch ein bisschen was getan. Thomas Tuchel haben wir oft behandelt, ist jetzt rasiert worden über die Feiertage, dann doch relativ überraschend. Unser Freund Pochettino, der mit der Schrotflinte, der ohne die Schrotflinte.
Mit der Schrotflintengeschichte.
Genau.
Mit der Vorsicht.
Schrotflintengeschichte ist bei PSG gelandet und die wollen jetzt wohl am ganz großen Rad drehen. Ne? Also Messi hast du, glaube ich, schon mal zu PSG geredet, zum Scheich.
Nee, ich habe nicht zu reden. Ich habe gesagt, dass das der könnte ihn bezahlen. Das ist ja einer von denen, der ihn bezahlen könnte.
Und das kann er auch nach wie vor offensichtlich.
Ja, ja,
natürlich. Ramos natürlich ist ein Thema offenbar. Also wie siehst du Pochettino bei PSG? Total spannend, oder?
Ja, total, total. Ich finde, das, find, das ist ein guter Typ. Ich bin wirklich. Seine Pressekonferenzen haben mitunter Längen, wie ich feststellen durfte. Aber der hat so, der hat, das ist ein total charmanter, ist ein guter Typ. Und ich habe größten Respekt davor, was er mit Tottenham Hotspur erreicht hat. Das muss man wirklich sagen. Er hatte jetzt in dem Jahr nach dem Champions League-Finale hat er einfach ein bisschen Pech gehabt. Weil das war klar, auch dass diese Finalniederlage nachhallen würde und das dann auch getan hat. Und jetzt mit Paris Saint-Germain, er hat da selbst gespielt. Das heißt, da herrscht Einigkeit auf sämtlichen Positionen. Also der Scheich und der Leonardo, Sportdirektor und der Trainer, eine Einheit.
Und der Sohn vom Scheich und der Freund vom Scheich. Und
der Sohn vom Scheich, wirklich, war. Ja, das ist gut. Gut, also bin neugierig. Ich bin nach wie vor von Paris Saint-Germain nicht überzeugt. Also noch sind sie für mich kein Top-Favorit auf den Champions-League-Titel. Aber Pochettino kann da was bewirken. Und was wird aus Tuchel? Spannend.
Das bleibt spannend, ja. Also jetzt, spannend. Wir haben schon kurz drüber gesprochen in den vergangenen Wochen. Bei Chelsea hat sich die Situation eigentlich deutlich verschärft. Bei Arsenal wiederum ein wenig entspannt. Ja. Jetzt mit zwei oder drei Siegen in Folge. Nichtsdestotrotz glaube ich, da kommt es jetzt auch nicht auf eine Woche an. Also früher oder später ist bei beiden, glaube ich, nach wie vor was möglich. Und Tuchel hat ja jetzt keinen Druck. Also der kann ja relativ entspannt abwarten.
Kann sich auch zum Roberto Di Matteo auf die Insel setzen und kann sagen, Mensch, gib mir doch auch noch mal was von den Schirmchengetränken aus der Kokosnuss. Das gefällt mir gut. Ich kriege ganz viele Schecks.
Ich stelle meinen Koffer neben deinen für die nächsten paar Wochen. Ja. Absolut, kann ich mir sehr gut vorstellen. Roberto Di Matteo und Thomas Tuchel auf der Insel in der Karibik.
Ja, wirklich wahr. Lassen sich die Sonne auf dem Pelz brennen. Und gut ist.
Und weißt du, wer den dicken Koffer da auch noch mit hinstellen könnte, wäre Mesut Özil.
Ja. Ja, auch.
Aber
das ist natürlich.
Der scheint ja jetzt was Neues gefunden zu haben. Ich weiß nicht, ob du es schon mitgekriegt hast. Hallo?
USA.
Ja, USA.
USA. USA. USA. USA, ja. Witzig, dass da kein einziger Bundesligist die Hand gehoben
krass,
hat.
Krass, ne? Ich meine, klar, du hast natürlich auch ein...
Also vielleicht ja und wir wissen es nicht, aber was ich weiß, war kein einziger Bundesligist dabei an Mesut Özil, wo du vor Jahren gesagt hast, boah, was für eine Granate.
Würde sich jeder die Finger
nachlecken. Ja, und jetzt, also die einen, die es vielleicht machen würden, können ihn nicht bezahlen und die anderen sind offensichtlich nicht überzeugt, die ihn bezahlen können, sind nicht überzeugt von seinen Qualitäten. Das ist schon bemerkenswert.
Er hat seit 7.
März. Das ist jetzt ein ganz stiller, ein ganz stiller Abschied.
Ist dann so ein Schritt noch ratsam, in die USA zu gehen? Klar, ich glaube, da geht's natürlich um mehr, ne?
Alternativlos. Ja, klar. Aber da geht es jetzt noch ein bisschen um Vermarktung. Um PR und ich habe mich schon gewundert, dass das nichts irgendwie in Richtung Fener oder Beşiktaş oder der hat ja eine gewisse Nähe zu Erdogan. Also
ja, Fener war ja hier durchaus nochmal ein Thema zumindest.
Also
gerüchtemäßig ja.
Wäre jetzt alles vorstellbar, aber
Washington
ihn interessiert offensichtlich der US-amerikanische Markt. No? Und das dann Weiße hat er gesagt, ich meine die Hauptstadt. Ich gucke mir das Weiße Haus jetzt mal an. Ja, gut.
Ja, also
es ist wirklich schade,
fußballerisch. Ja, wollte ich sagen. Also ich finde die ganze Entwicklung ist total schade, weil ich weiß nicht, ob du ihn mal kennengelernt hast. Ich habe ihn immer als total höflich und zuvorkommend und echt gut erzogen empfunden. Nicht so. Das ist auch so ein Typ, wo man ein völlig falsches Bild in der Öffentlichkeit hat. Das ist der Abzocker, der nur mit
den fast
schüchtern richtig. Ja. Und auch wirklich jemand, der sich immer schon, jetzt kann man sagen, der verdient ja auch entsprechend, aber trotzdem ist es ja nicht selbstverständlich, sehr, sehr viele karitative Dinge gemacht hat, auch die nicht immer an die große Glocke gehängt hat. Also ich fand, kann da nur Positives sagen, aber sein Umfeld ist halt zunehmend schwierig geworden, hat sich ja dann rund um die WM 2018 dann ja auch gezeigt. Und ich finde sein Verhalten danach, zum Beispiel, da habe ich mit Jogi Löw schon öfter drüber gesprochen, der ist da nach wie vor wirklich sowas von enttäuscht. Ne? Das ist ja auch nicht nachvollziehbar.
Kann ich auch verstehen. Ja. Kann ich auch verstehen. Also ich will jetzt diese Geschichte mit dem Foto will ich überhaupt nicht nochmal aufrollen. Aber es kann ja sein, dass er sich beim Foto vergriffen hat oder bei der Wahl des Fotopartners vergriffen hat. Aber er hätte es einfach ganz, ganz anders verkaufen können. Und dann ist es in eine total unangenehme Richtung gelaufen. Auch kein Ruhmesblatt für den DFB, so ehrlich muss man sein.
Absolut.
Aber insbesondere natürlich auch spielerseits hätte man ganz anders und deutlich aufgeklärter damit umgehen
können. Sorry, du siehst ja, wenn ich dich da einmal unterbrechen darf, du siehst ja, wie es bei Gündogan, der genauso auf dem Foto zu sehen war, gelaufen ist. Da ist ja alles bereinigt und vernünftig dann zumindest damit umgegangen worden.
Genau. Genau. Also, ja, da hat er sich schön das Ding selber oben in den Knick gehauen. Und so geht eine große Fußballerkarriere halt in aller Stille zu Ende. So ehrlich muss man sein.
Wenn du jetzt dann, ich sag mal, lass uns doch mal drüber reden, ob das, was würde man der Karriere am Ende für eine Note oder für eine Bewertung geben? Wenn du sagst, pass auf, man weiß, das ist wirklich ein, ich glaube, Jahrhunderttalent ist in dem Fall nicht übertrieben, kann man glaube ich sagen. Hat für den DFB auch echt, war unter Löw eigentlich immer gesetzt, ist Weltmeister geworden. Kann man, glaube ich, einen Haken hintermachen, Nationalmannschaft bis auf den unrühmlichen Abgang eigentlich eine Top-Karriere hingelegt. Vereinsmäßig war bei Real Madrid, war bei Schalke 04, war bei Werder Bremen und war bei Arsenal London. Insgesamt, wenn du es erstmal auf dem Papier anguckst, auch eine ordentliche Karriere, aber wenn du dann siehst, was möglich gewesen wäre, eigentlich zu wenig. Ne?
Sag mal, warte mal kurz.
Oh, was ist jetzt passiert?
Hier ist der Räumdienst. Hier fährt gerade der Räumdienst.
Hast du vergessen, die Tonnen rauszustellen, Wolf?
Nee. Tonne ist morgen. Heute ist ja Feiertag.
Oh ja, Heilige Drei Könige. Ey, sag mal. Ja, aber was wird denn weggeräumt?
Der hat doch gerade hier die Lampe umgefahren, oder was? Straßenlampe.
Meine Damen und Herren, Sie sind Zeuge eines...
Ja, der hat also Straßendienst, hat doch hier gerade die Lampe umgefahren, oder nicht? Hast du es gehört?
Ich habe gar nichts gehört. Ich war so im Özil-Wahn.
Dem werde ich nachgehen. Direkt nach der Aufnahme dieses Podcasts werde ich die Behörden informieren, dass da irgendwas...
Aufklärung in der nächsten Folge. Vielleicht gibt es noch ein Special. Absolut. hast du noch gehört, was ich gesagt habe? Also nee. Karriere, Vereinskarriere, Mesut Özil.
Ja, gut. Also hat er alles erreicht. Das ist aber, was ist das Vermächtnis? Das wird er jetzt noch nicht feststellen, sondern dass, wenn man sich in fünf, also schon jetzt, wenn man sich jetzt über Mesut Özil unterhält, unterhält man sich nicht über den Weltmeister, sondern es bleibt da das hängen, was am Ende war. Und das ist ein Nachklang in Moll. Und das ist eigentlich, entspricht eigentlich nicht dem, was er in seiner fußballerischen Karriere oder was er in seiner Karriere als Fußballer erreicht hat.
Ja, aber hat er das Maximum rausgeholt, jetzt mal unabhängig von den Checks, die nach wie vor eintrudeln, mit vielen Nullen dran?
Also wenn du bei Real Madrid gespielt hast, wenn du bei Arsenal gespielt hast und bei Schalke und Bremen, hast du nicht so viel falsch gemacht. Das letzte Karrieredrittel, das war Aber was hätte man ihm geraten? Also stell dich hin und mach dich gerade, was das Foto betrifft. Räum auf mit allem und setz dich aktiv damit auseinander und dann ist gut.
Ja, und sportlich natürlich, und unabhängig jetzt von der Fotogeschichte, sage ich mal, sportlich hätte ich mir natürlich noch mal gewünscht, dass er noch mal die Beine in die Hand nimmt und angreift.
Aber er sitzt natürlich auf einem Mega-Vertrag bei Arsenal London.
Hat noch mal 8 Millionen dafür kassiert, dass er geblieben ist, als Verbleibsklausel sozusagen, die er in seinem Vertrag hatte. Klar, ich kann das schon nachvollziehen, aber dann darfst du dich halt auch nicht wundern, wenn...
Nein, das ist ja die Frage. Ich kenne ihn nicht gut genug, um zu wissen, ob er sich tatsächlich wundert.
Ja.
Ich sage jetzt, eigentlich ist es schade, dass von einer Karriere, wie sie Mesut Özil gemacht hat, nicht mehr bleibt als ein Nachklang in Moll. Das ist so.
Ja, und für einen Zoff mit dem Bundestrainer, der wahrscheinlich echt nicht mehr kaum noch auszuräumen ist, weil Jürgen Löw auch irgendwann gesagt hat, pass auf, ich habe es jetzt 100-mal probiert, ich bin dafür nach London geflogen, wurde da vom Türsteher abgewiesen. Also mein Freund, irgendwann reicht's halt auch, ne?
Ja, total. Also es haben alle versucht, ihm Brücken zu bauen. Er ist über keine einzige gegangen. Und dann ist es halt so. Und in 10 oder 15 Jahren, vielleicht denkt auch in 10 oder 15 Jahren, denkt keiner mehr dran. Und er tritt bei Wetten, das auf, wenn es das wieder gibt. Und hier ist unser Weltmeister von 2014. Bitte begrüßen Sie Mesut Özil.
Mit der Saalwette.
Und
er
kommt die Showtreppe runter.
Mit der Saalwette.
Kommt mit der Saalwette. Und alle stehen auf und applaudieren. Es ist unwahrscheinlich zugegeben. Also deshalb macht er jetzt den Schritt in die USA, vermarktet, was vermarktet er? Cafés, seine Kaffee, eigene Marke,
ja, genau.
Seine eigenen Sportartikel und führt ein Leben als zufriedener Mann. Die Kinder haben ausgesorgt, Kindeskinder, also bis in die 200. Nachfolgegeneration wird Familie Özil nicht notleiden. Gute Kontakte in die Türkei, wird da jedes Mal mit offenen Armen empfangen, glaube ich. Also, und okay, also dann ist es halt so.
Bevor wir in die Nachspielzeit gehen, Wolf, muss ich eigentlich nochmal ganz kurz, auch wenn es das Thema natürlich sehr, sehr komplex ist, auf deinen
Eisvogel.
Das müssen wir auch noch anreißen. Hätte ich hinten raus mir jetzt noch aufbewahrt, aber können wir auch vorziehen, denn der Eisvogel steht tatsächlich, hat es auf die Shortlist gepackt.
Ja, ist auf der Shortlist. Ja, das ist schon mal ein Erfolg. Ja. Wir haben lange nicht mehr über den Eisvogel geredet.
Er
ist so ein bisschen unterm Radar geflogen.
Und an diesem Tag hat er auch noch Geburtstag. Also das müssen wir auch noch mal weitergeben.
Herzlichen Glückwunsch.
Der wahre Eisvogel. Und der steht auf der Shortlist. Das heißt, ab, ich glaube, 13. Januar könnt ihr wieder wählen unter Vogel des Jahres und stimmt weiter ab. Der Eisvogel, es geht bei null los. Also er kann das Feld noch von hinten aufrollen. War natürlich dein Heimatclub.
Großer Favorit, die Stadttaube, nach wie vor.
Ne? Nach wie vor. Ja. War dein Heimatclub, Wolf. Der beim VfB. Erzähl uns doch mal kurz in zwei, drei Worten auf Schwäbisch, was du zu der relativ komplizierten Situation dort sagst.
Das ist wirklich, also super komplex, ein Vorgang, wie er in jedem Dorfverein mitunter stattfindet. Ein Ausdruck dunkelster schwäbischer Vereinsmeierei. Während die Mannschaft fliegt, geht's hinter den Kulissen um Kompetenzen und um eine sehr schwer zu durchdringende Datenschutzaffäre. Das sind, glaube ich, die Eckpfeiler. Und jetzt
zwei Hauptprotagonisten
bekriegen und versöhnen sich. Der Präsident des Vereins und der, was ist er, Aufsichtsratsvorsitzende, Vorstandsvorsitzende des Clubs oder der Profiabteilung. Ich glaube, so ist es richtig. Ich weiß, bin nicht sicher, ob ich diesen Verein richtig durchdrungen habe damit. Aber so. Und die bekriegen sich hinter den Kulissen nach alter schwäbischer Kehrwochenmentalität.
Wie heißt es?
Das ist die Kehrwochenmentalität. Das ist wirklich also ein bisschen kleingeistig, aber auch etwas, also sehr, sehr kleinteilig, trotzdem natürlich wichtig.
Klar.
Und wird natürlich sehr genau und sehr kritisch von allen Hausbewohnern wird beäugt, wer die Kehrwoche wie ernst nimmt. Und wenn irgendwo eine Staubflocke übrig bleibt, macht man von einem gewissen Denunziantentum Gebrauch, um denjenigen, der diese Kehrwoche offensichtlich nicht zu hundertprozentiger Zufriedenheit gelöst hat, quasi bloßzustellen. Und im Grunde ist es das, was gerade in Stuttgart passiert.
Mit welchem Ausgang?
Wird man sehen, du im Moment, wir haben uns zusammengesetzt und so und jetzt haben wir uns die Hand gegeben und gehen auseinander und sagen, ja, im Sinne des Vereins werden wir das gemeinschaftlich durchziehen und da werden wir mal gucken, wie lange das geht, ob das lang gut geht oder nicht. Jetzt haben wir so 2-3 Freundschaftsviertel haben wir getrunken und jetzt müssen wir halt gucken, was man daraus macht. Ne? Aber wir bleiben kritisch im Austausch und im Umgang und dann werden wir sehen. Also noch im Moment ist ein Ausgang, wie auch immer geartet, ist nicht in Sicht. Weiß nicht, ob der Hitze sagt, jetzt wäre ich jetzt nicht zur Präsidentschaft antreten. Das muss man sehen, ob er den Affront zurückzieht. Das war, also mal gucken. Gell? Und der Rest ist dann, Hauptsache, also es geht natürlich um unseren VfB. Und solange die Mannschaft gut ist, haben wir sowieso kein Problem. Da haben wir schon ganz andere Zeiten erlebt und dann müssen wir sehen, wie wir das in den Griff kriegen. Und da bleiben wir jetzt im konstruktiven Austausch. Gell?
Ein schöneres Schlusswort hätte ich mir nicht wünschen können. Wolf, bleib gesund, mach's gut.
Ja, selber. Ja.
Nächstes Mal wieder in alter Frische. Bleibt gesund auch dort draußen, bleibt uns gewogen und wählt für den Eisvogel. Tschüss, bis nächste Woche.
Sportlich bleiben, bis nächste Woche. Tschüss.